Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte geopolitische Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 29. August 2025. Es kommt gut. Die Frage ist nur, wann. Der Mensch verstrickt sich immer wieder in Irrtümer. Und die Frage ist, wie lang dauert es, bis der Mensch und vor allem auch in seiner Eigenschaft als Politiker die Irrtümer durchschaut und mit Bangen und Zittern und Hoffen blicken wir auch aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft wohlwollend auf die Bundesrepublik. Möge Deutschland gesunden, möge es wieder aufwärts gehen, aber es gibt einige Tendenzen der Verkrampfung, auch der Überheblichkeit einer politischen Arroganz, die sich da jetzt ausbreitet oder möchte ich sagen, die sich da hält in den Berliner Regierungsvierteln. Eine belagerte Elite, der zwar draußen die Fälle davonschwimmen, aber je fragiler die da in den Seilen hängen, desto selbstbewusster und beratungsresistenter treten sie auf. Umso wichtiger ist es, dass wir wachsam bleiben, diskutieren und immer hinterfragen, was die anderen für bare Münze nehmen. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Mehr Aktienkultur bedeutet mehr Wohlstand für alle und mehr Sicherheit im Alter. Das Buch «Aktien – souverän investieren» von André Kistler, dem Schweizer Börsenpionier mit über 50 Jahren Erfahrung, ist ein optimistisches Plädoyer dafür, Selbstverantwortung für die eigene Altersvorsorge zu übernehmen. Der Autor macht darin deutlich, dass die Rente keine staatlich garantierte Sicherheit ist und dass man umso erfolgreicher handelt, je früher man mit dem Investieren beginnt. Dieses Buch steckt voller praktischer Tipps und Erfahrungen für alle, die eigenständig entscheiden, langfristig planen und an die Kraft des Fortschritts glauben. André Kistler erläutert, warum Schweizer Qualitätsaktien eine solide Grundlage für den Vermögensaufbau sind und wie sich typische Fehler vermeiden lassen. Das hochinteressante Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler ist jetzt auf buchhaus.ch, ich wiederhole, buchhaus.ch erhältlich. André Kistler, «Aktien souverän investieren», buchhaus.ch, Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige im Zeichen des Zukunftsvertrauens. Hinweise in eigener Sache, Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, die Weltwoche in Nordrhein-Westfalen, dort haben wir viele Abonnenten, erhalten wir auch viele Zuschriften, Anregungen für diese Sendung, aber auch für unsere Zeitung. Und in Neuss in Nordrhein-Westfalen halte ich eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht am Montag, dem 15. September 2025, unweit von Düsseldorf, Zeughaus Neuss, Markt in Neuss. Melden Sie sich an, weltwoche.de/neuss, weltwoche.de/neuss, Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr. Und ich kann Ihnen garantieren, wir werden eine ganze Reihe unerfreulicher Entwicklungen dort besprechen, natürlich brandaktuell und immer wieder neu, je nach Zeitlage. Aber Sie werden sich nach diesem Vortrag besser fühlen als vorher. Denn wir sagen, kein Fußbreit der Apokalypse gibt dem Weltuntergang und auch dem Deutschlanduntergang keine Chance. Im Gegenteil, es kommt gut. Die Frage ist nur, wann. Und wenn die Politik in die falsche Richtung läuft, dann schlägt die Stunde des Bürgers. Denn die Politik, die Wirklichkeit, unser Leben ist zu wichtig, als dass man es den Politikern überlassen kann. Aber in Berlin, in diesen abgeschotteten, geschlossenen Abteilungen des Regierungsviertels, scheinen sich doch, wie übrigens auch in der Schweiz, das liegt in der Natur des Berufs, scheinen sich viele Politiker einzubilden, dass sie zuständig, verantwortlich sind für ihr Leben und dass sie sich da möglichst nicht dreinreden lassen wollen. So nach dem Muster, ja, die Politik ist so wichtig, dass man sie nicht dem Bürger überlassen darf. Da haben sich einige also schon ziemlich fundamental losgelöst von den Grundpfeilern der Demokratie. Das steckt ganz tief drin im Denken der deutschen Parteien, dieses Misstrauen gegen die Deutschen, dieses Misstrauen gegen die Wähler und die Parteien, die Politiker, die sehen sich dann als Gralshüter des Guten gegen das Böse. Und da fängt eben dieser Moralismus an, diese Unbescheidenheit. Mein Eindruck ist, in der alten Bundesrepublik war das nicht so ausgeprägt vorhanden. Natürlich auch aufgrund der Weltkriegserinnerungen, der Erfahrungen, dass man sich da fürchterlich verrannt hat mit diesem Absolutismus der Ideologie, mit der eigenen Rechthaberei, mit dem Glauben, da auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Da sind die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem die Westdeutschen, nach meiner Beurteilung, viel, viel pragmatischer und demütiger an den Wiederaufbau gegangen. Aber nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Der Erfolg ist in den Kopf gestiegen, vor allem aber denen, die ihn gar nicht bewerkstelligt haben, nämlich den Profiteuren und Politikern, die heute sozusagen als Früchte dieses gewaltigen Wiederaufstiegs das ernten können und jetzt ihre hochbezahlten Pöstchen und Ämtchen in Berlin, da in diesen restaurierten altimperialen Palästen wieder inszenieren und vorführen können. Und ich glaube, da ist es jetzt sehr, sehr wichtig, diese Verbindungslinie zwischen der Lebenswirklichkeit der Bürger und der Abgehobenheit der Politiker wiederherzustellen. Und darum sage ich Ihnen hier am Anfang, das ist mein Mantra, mehr Schweiz wagen. Warum sich nicht an der Schweiz ein Vorbild nehmen, sich inspirieren lassen? Nein, das deutsche Wesen soll nicht an der Schweiz genesen, aber es ist auch nicht verboten, sich mal ein bisschen die Schweiz anzuschauen. Und heute kommt es, glaube ich, besser heraus, wenn sich die Deutschen an der Schweiz orientieren als umgekehrt, aber ich will da gar nicht in die nationalen Differenzen einsteigen. Nein, die Schweiz hat eben ein System, das die Lebenswirklichkeit, die Interessen der Bürger ins Zentrum zu stellen versucht. Das heißt, die Politiker müssen sich an den Bürgern orientieren und nicht umgekehrt. Das heißt, wir haben eine direkte Demokratie, wir haben Institutionen der Machtbrechung, der Machtzertrümmerung. Wir sind nicht bereit, der politischen Elite so viel Macht zu geben, wie sie gerne hätten. Aber in Deutschland, das sehen Sie, ist natürlich auch, wie jede politische Elite, ist da natürlich eine gestaltungsfreudige, ja eine gestaltungswütige Elite ist am Werk, die immer wieder mehr Macht und mehr Geld an sich zu reißen gewillt ist. Sie haben das gesehen mit diesen Schuldenorgien, mit der Außerkraftsetzung der entsprechenden Bremsklötze, noch mit dem alten Bundestag. Da sind Schuldenungetüme, Schuldenmonstren aufgetürmt worden, die einfach zeigen, dass hier der Wille zur Macht in dieser Elite meines Erachtens das gesunde Maß überstiegen hat. Und darüber muss man natürlich reden. Und wir werden sicherlich darüber reden an der Veranstaltung nächste Woche, am Mittwoch, den 3. September 2025 in Zürich. Leider schon ausverkauft, leider für all jene, die noch kein Ticket bekommen haben. Alice Weidel und Roger Köppel im Gespräch, Welt, Europa, Deutschland. Bitte seien Sie dabei, wenn nicht physisch, so doch mit Ihren Fragen. Schicken Sie uns Fragen, die Sie Frau Dr. Alice Weidel stellen möchten, an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch. Am besten noch bis Montagabend, 1. September, damit wir die dann auch in unsere Kataloge einspeisen können. Zu den Nachrichten, zu den Aktualitäten. Was steht einem Treffen zwischen Wladimir Putin und Wladimir Selenskyj im Wege? In einem Wort, ja, Selenskyj. Er weigert sich, sich mit dem Russen zu treffen. Warum eigentlich? Diese Frage müsste man doch mal nachgehen. Und es ist ungesund, dass eben die EU-Politiker den ukrainischen Präsidenten, den ich auch für einen üblen Burschen halte, abgesehen davon, also keineswegs ein Segen für sein Land und schon gar kein Held, ich sehe das wie Professor John Mearsheimer eher kritisch, bin aber bereit auch zuzugestehen, dass Selenskyj natürlich in einer schwierigen Lage ist. Die Ukraine ist ein Instrument gewesen, immer noch auch der Großmächte bestimmter politische Kreise in Washington, die eben dieses Land benutzen, um Russland zu schwächen, ihre geopolitischen Rivalitäten auszutragen. Das ist nichts Neues. Aber wir müssen uns die Frage stellen, wie verhalten wir uns zu dem? Und geben wir dem Affen Zucker? Schütten wir da immer noch mehr Alkohol in dieses Alkoholikerreservoir sozusagen, die schon ganz besoffen sind von ihrer Rechthaberei? Oder sollten wir hier nicht eher als Ernüchterungszelle, als Abklingbecken funktionieren? Ich plädiere natürlich entschieden fürs Zweite. Dann wirst du in Deutschland bereits als Putin-Verherrlicher angeprangert. Auch unglaublich, auf was für einem Primitivniveau heute da die Diskussionen geführt werden. Also, die EU, Deutschland, auch die Schweiz, wir hätten doch die Aufgabe, hier etwas deeskalierend zu wirken. Oder man könnte sich die Frage stellen, was steht eigentlich einem Treffen Putin-Zelensky im Weg? Und mit welchen Argumenten begründet Zelensky eigentlich, dass er sich mit Putin nicht treffen will? Sie sollen sich ja mal treffen. Warum? Und warum ermutigt man nicht, warum schafft man von Seiten der EU nicht die Bedingungen, hier ein ergebnisoffenes Treffen zu schaffen? Warum beharrt man mit dieser Versessenheit auf der Absolutgültigkeit der eigenen Ansprüche, die natürlich die anderen Ansprüche alle ins Unrecht setzen? Große Gefahr, in der EU bildet man sich ein, das absolut Gute zu verkörpern. Damit macht man die anderen natürlich zum absolut Bösen. Und wir wissen, als regelmäßige Zuschauer haben Sie hier das schon oft gehört, das Gute, das überschießende Gute ist eben das Böse. Und deshalb ist das Gegenteil des Bösen nicht das Gute, das wieder überschießen kann und böse werden kann, sondern das Gegenteil des Bösen ist der Kompromiss, meine Damen und Herren, ist eben die Berücksichtigung auch der anderen Positionen. Und ich habe es in der Schweizer Ausgabe schon gesagt, nein, ich will nicht unter der russischen Knute leben. Mir ist das chinesische System nicht sympathisch. Und wenn die Russen, die Chinesen oder die Deutschen hierher kämen und sagen, so, jetzt gilt unser System, dann würde ich da hinten, meine Hellebarde auspacken und würde sagen, jetzt könnt ihr abfahren, geht wieder nach Hause. Um das geht's doch gar nicht. Aber wir befinden uns in einer Welt, in der es nun mal verschiedene Systeme gibt. Einige sind uns sympathischer, andere sind uns weniger sympathisch und haben auch problematische Aspekte. Aber mit ihren Autokratien oder ihren Systemen müssen ja die Russen selber fertig werden. Wenn das für die Russen okay ist, ja, was haben wir uns da einzumischen? Das Gleiche gilt für die Chinesen. Erst dann wird es problematisch, wenn uns natürlich die anderen ihr System aufs Auge drücken wollen. Dann müssen wir uns wehren. Aber bevor wir uns jetzt da in eine biblische Endkampfstimmung hinein halluzinieren, wäre vielleicht vorher einmal abzuklären, ob es nicht doch irgendwo eine pragmatische Kompromisslösung gäbe, ob man die Ansprüche des anderen, wenn auch nicht vollständig, aber zumindest teilweise einmal als Realität zu akzeptieren. Das ist die Voraussetzung der Diplomatie. Wenn Sie davon ausgehen, dass der andere sowieso immer Unrecht hat und ich habe immer Recht, ja, dann brauchen Sie auch keine Diplomaten mehr. Dann kann Deutschland den Herrn Wadefuhl entlassen. Für was brauchen Sie einen Außenminister? Dass der den anderen sagt, was sie alles für Trottel sind und die eigenen sehen alles richtig. Da merken Sie, dass hier grundlegende Erkenntnisse des politischen Realismus, die sind völlig ausgeknipst in der Wahrnehmung dieser Politiker, über die die Zeitungen täglich schreiben und die auch wir hier immer wieder in den Blick nehmen. Also was steht einem Treffen zwischen Wladimir Putin und Zelensky im Wege? Ja, es ist Zelensky, es ist die EU, es sind diese Moralisten, diese Verabsolutierer ihrer eigenen Ansprüche. Wir müssen gewillt sein, im Ernstfall den Nahkampf zu führen. Das sind jetzt Schlagzeilen, die in Deutschland immer häufiger zu lesen sind. Ja, wir müssen jetzt den Nahkampf üben. Da hat ein Strategieexperte namens Gadi, Franz Stefan Gadi, der sich auch gerne da etwas in der kugelsicheren Weste ablichten lässt, von einigen Ukraine-Aufenthalten, das fördert offensichtlich die Glaubwürdigkeit. Ja, jetzt werden solche Szenarien hier dargelegt. Nahkampf auch für Deutschland, Nahkampf europäischer Truppen. Das sehe ich natürlich als Schweizer mit großer Skepsis und rufe dann natürlich meinen Landsleuten zu, liebe Schweizer, hütet euch vor der Europäischen Union, hütet euch vor Brüssel, wenn dann plötzlich solche Strategen wie der Herr Gadi da den Ton angeben, wir wollen keinen Nahkampf führen. Wir führen den Nahkampf erst dann, wenn er zu uns kommt, aber sicherlich nicht wollen wir die Welt zwangsbeglücken oder eben Kriege führen aus einer falschen Interpretation der Wirklichkeit heraus. Thema, über das man auch viel liest, ist Serbien. Da gibt es jetzt große Demonstrationen gegen Präsident Vucic. Das ist ja auch so ein Bad Guy des Medien-Mainstreams. Und da ist nun in der New York Post ein interessanter Artikel erschienen, der dieses Narrativ da, dieses Anti-Vucic-Narrativ hinterfragt und daran erkennt, dass Alexander Vucic erstens Serbien wirtschaftlich ganz stark gefördert hat während seiner schon langen Amtszeit, zuerst als Premierminister, dann als Präsident, dass Vucic auch einen klugen, intelligenten Slalomkurs fährt zwischen Ost und West, also nicht einfach dieser Handlanger des Kremls ist, als der er dargestellt wird. Und es wird auch die wichtige Frage aufgeworfen, ob das eigentlich legitim ist, wenn ein demokratisch einwandfrei gewählter Präsident nun durch Straßenproteste, durch einen Mob, könnte man sagen, auf den Gassen durch Gewalt gestürzt werden soll. Das ist ja quasi die Darstellung, wie man sie bei uns auch in den Medien findet. Ja, er müsste vielleicht abdanken, Neuwahlen und so weiter. Ich meine, wenn einfach ein paar Leute Krawall machen auf der Straße und sagen, jetzt muss der Präsident weg, obwohl er gewählt ist, und zwar nach unseren Gepflogenheiten absolut legal gewählt. Ich meine, dann unterstützen ja die Medien die Herrschaft des Pöbels. Eine Pöbeltyrannei, dass einfach der am lautesten Krawall macht, der soll dann belohnt werden, dass die institutionell korrekt gewählten Staatsfunktionäre, die Politiker, die Magistraten, dass sie einfach weggeräumt werden können. Und auf diesen Sachverhalt weist die New York Post hin, das finde ich sehr interessant. Dann hat Altbundesrat Ueli Maurer, ehemaliger Finanzminister, ehemaliger Bundespräsident der Schweiz, bei Klartext Finanzen, das ist ein Podcast der Real Unit Schweiz AG, ein sehr interessantes Interview gegeben und hat dort gesagt, er hoffe für Deutschland, dass die AfD an der Regierung beteiligt werde. Die Brandmauer von Friedrich Merz nannte er einen politischen Anfängerfehler und man könne eigentlich für Deutschland im Moment nur noch eine Kerze anzünden jeweils am Sonntag. Es sei ganz wichtig, die AfD verfüge über kompetente Wirtschaftsfachleute und Unternehmer, die in Regierungsverantwortung eingebunden werden müssten. In der New York Times findet sich ein Text, der sich mit Trumps Big Gay Government auseinandersetzt. Auch etwas, was Sie bei uns nicht lesen können. Es gibt viele Homosexuelle in der Administration von Donald Trump. Das wird jetzt bei den linken Medien hier an die ganz große Glocke gehängt. Man sagt, ja, das ist ja unglaublich, wie ist das überhaupt möglich? Also da sind sozusagen Vorurteile im Spiel. Aber jetzt mal ganz von außen betrachtet, zeigt sich hier eben vor allem das, dass es Donald Trump offensichtlich vor allem um die Leistung geht und nicht, ob einer, welche Hauptfarbe einer hat oder welches Geschlecht oder Transgeschlecht oder was auch immer. Also nicht diese Identitätsmerkmale sind für ihn richtig, sondern die Leistung. Und da spielt es doch überhaupt keine Rolle, was einer für eine sexuelle Orientierung hat. Hauptsache, er oder sie bringt die Leistung, die er oder sie bringen muss, in der geforderten Position. Das ist der Pragmatismus. Und die Leute wundern sich jetzt offenbar, dass Trump eben nicht so ideologisch denkt wie sie selber, sondern viel pragmatischer. Dann Robert Habeck in den deutschen Medien, immer noch sozusagen die Betrauerung seines Abgangs, jetzt auch in den Talkshows, seine unfreundlichen Worte. Ja, er geht unter Absingen wüster Lieder und das wird jetzt in den deutschen Medien thematisiert. Er schadet sich damit natürlich, eine Petitesse, völlig unerheblich, Politiker der Vergangenheit. Man hätte eigentlich interessantere und wichtigere Fragen zu behandeln. USA verdoppeln Zölle gegen Indien. Präsident Modi hat das Telefon nicht abgenommen, als Donald Trump angerufen hat. Ich finde das eine gute Nachricht. Es zeigt, dass auch der Durchgriff Washingtons, und wenn der große Herr Trump anruft, dann ist das für die Inder noch keineswegs ein Grund, selber ans Telefon zu gehen. Das zeigt natürlich, dass wir in einer Welt leben, in der nicht einfach nur eine Macht den Ton angibt. Und das ist eben gut so, dass wir unterschiedliche Pole haben, dass wir mehr Auswahl haben. Natürlich auch mit unterschiedlichen Systemen, eben Systemen, von denen uns einige fremd sind, einige etwas weniger fremd. Aber hören wir doch auf, diese Differenzen Grenzen jetzt zu unüberbrückbaren religiösen Gegensätzen zu übertreiben und uns selber da immer wieder hochzustilisieren moralisch, versuchen wir uns in dieser Vielfalt nach Maßgabe unserer Interessen am besten zu arrangieren. Und anstatt sich da permanent aufzuregen über Putin, Xi Jinping und Trump, muss man sich die Frage stellen, machen wir eigentlich das Richtige im Lichte unserer Interessen? Dann haben wir, und das sollte, glaube ich, das letzte Thema sein, mehr oder weniger in dieser Ausgabe, aber vielleicht habe ich da noch zwei, drei kleinere. Es gibt jetzt eine Polemik gegen Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin. Ich finde das noch interessant. Ich habe da keine Aktien in diesem Rennen drin. Ich kenne Frau Klöckner, habe mich mit ihr auch schon unterhalten. Was sicherlich jetzt natürlich sofort auch gegen sie verwendet werden könnte, ist ja klar, heutzutage kann in Deutschland alles gegen dich verwendet werden. Wir leben ja wieder in diesem Spitzel-Denunziantentum, da in diesem Stasi-Journalismus-Zeitalter, das da geübt wird. Ist ja unglaublich, die Übergriffigkeit der Journalisten auch in die Privatsphäre der Leute, auch wenn da gar keine Missstände aufgedeckt werden können. Das ist einfach die Bespitzelung, die da zum neuen Industriestandard gemacht werden sollte. Aber wenn das für die Deutschen okay ist, ich meine, wenn das die Deutschen so wollen, dann sollen sie es so machen. Also für mich wäre das eine inakzeptable Haltung der Medien. Auf jeden Fall wird jetzt die Frau Klöckner abgestraft, weil sie sich bemüht, hier eine etwas ausgewogene Rolle zu spielen als Bundestagspräsidentin. Sie ist auch in Koblenz an ein Fest gegangen des sehr erfolgreichen Unternehmers Frank Gotthard, der nebenbei auch noch das Portal News finanziert. Und da hat Frau Klöckner gesagt, ja, die News, das sei wie Taz und das müsse man halt aushalten. Das wird ihr jetzt um die Ohren geschlagen, aber auch von einer FAZ, von einer Welt, überall wird ihr das angekreidet. Und da ist jetzt interessant, auf was für eine perfide Art also dieses politische Intrigenspiel in der Bundesrepublik läuft. Wie da jetzt auch die Heckenschützen aus dem Hinterhalt kommen, die anonymen Quellen, ja, Friedrich Merz soll gesagt haben, dass er sie nur als Bundestagspräsidentin wollte, weil sie sonst nicht zu gebrauchen war. Also das Niveau, auf dem jetzt diese Abstecherei dagegen Frau Klöckner geführt wird, das lässt ziemlich tief blicken, zeigt sozusagen die Conditio Humana, die menschliche Natur in ihrer ganzen, auch nicht so sympathischen Ausfältelung. Es häufen sich Berichte über das dysfunktionale deutsche Schulsystem. Das kann ich hier nicht ausführen, aber ist ein gutes Zeichen, dass sich die Medien jetzt endlich damit etwas beschäftigen. Und Frau Merkel mit ihrer Flüchtlingspolitik ist offensichtlich auf Rechtfertigungstour. Sie sagt nun, ich habe nicht gesehen, wie schwierig es ist, Ausreisepflichtige auch wieder außer Landes zu bringen. Ich weiß, Frau Merkel ist jetzt keine Sympathieträgerin für viele in unserer Zuschauerschaft in unserem Publikum, aber immerhin gibt sie hier mal einen Fehler zu. Sie sagt, sie habe sich das falsch überlegt und ich habe ja gestern in meiner Sendung gesagt, dass es für Deutschland, für die Bundesrepublik sicherlich eine nicht einfache Situation war, diese Flüchtlingskrise damals 2015. Hier ist Deutschland zum Opfer der Dysfunktionalität der Europäischen Union geworden. Und Frau Merkel hat einfach gesagt, ja, wir Deutsche mit unserer geschichtlichen Verantwortung, mit der Last unserer Geschichte, wir können jetzt nicht die Schäferhunde schicken und da die kugelsicheren Westen, um diese herandrängenden Migranten und Flüchtlinge abzuschrecken, zurückzustoßen. Das ist unmöglich aufgrund der ganzen historischen und auch politischen Lage. Wir müssen hier eine andere Rolle spielen. Das hat große Probleme natürlich für Deutschland gebracht, aber ich warne davor, hier in allzu leichtfertige, rückwirkende Besserwisserei zu verfallen. Frau Merkel kann, soll und muss kritisiert werden. Das ist völlig klar. Die haben viele Fehler gemacht. Aber man muss auch versuchen, gewissen politischen Entscheidungen im konkreten Zusammenhang der Wirklichkeit gerecht zu werden. Und dann ist es eben nicht immer so einfach, Daumen rauf oder Daumen runter. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Verabschiede mich fürs Wochenende. Es gibt noch Sendungen, die natürlich ausgestrahlt werden. Wir melden uns zurück. Ich freue mich aufs Wiedersehen, spätestens am Montag.